was es nicht so alles gibt an Ritualen und Gepflogenheiten, die dafür sorgen sollen, dass die Dinge in unserem Sinne laufen. Bei Sportlern findet man sowas ja auch in hohem Maße. Ich weiß gar nicht, ob das bekannt ist. Unser berühmter ehemaliger Fußball-Weltklasse-Stürmer Miroslav Klose hat sich vor einem Spiel immer zuerst den rechten Schuh angezogen, danach erst den linken. Immer. Und wenn er auf den Platz kam, trat er immer zuerst mit dem rechten Fuß auf den Rasen. Gerade macht ja in der zweiten Bundesliga Holstein Kiel von sich reden. Der momentan erfolgreichste Stürmer dort, Marvin Ducksch, springt beim einlaufenden Stadion immer dreimal auf einem Bein. Da will er Glück mit erzeugen und auch vor Verletzungspech sich schützen. Manche Trainer haben ja auch so einen Glückspullover, den sie bei jedem Spiel tragen. Der wird dann auch nicht gewaschen, solange die Mannschaft gewinnt. Ich habe noch nie jemanden darüber sprechen hören, ob das dann auch irgendwann riecht. Allerdings kann man auf den Moment warten, wo das jemand mal mit Glückssocken probiert. Wie sieht das dann eigentlich bei dir aus, so mit kleinen Glückszaubern, Maskottchen oder Marottchen? Daumendrücken ist ja weit verbreitet. Warum soll eigentlich der Daumen, der in der Vorstadt gedrückt wird, irgendwas damit zu tun haben, wie die Klausur an der Laugenburgischen Gelehrtenschule läuft? Kann man sich mal stellen, die Frage. Das Daumendrücken kommt allerdings daher, dass man dachte, die Finger seien Altgeister. Und der Daumen ist der mächtigste. Ihn zu drücken bedeutet, tu ihm nichts Böses. Dann gibt es ja Glücks- und Unglückstage, wie in unserem Theaterstück. Das mit Freitag, dem 13., hat ja tatsächlich damit zu tun, dass Jesus an einem Freitag gekreuzigt wurde und 13 Personen beim letzten Abendessen anwesend waren. 1970 stürzte dann Apollo 13 auch noch an Freitag, dem 13. ab. Damit war man sich natürlich völlig sicher, dass das auch so läuft. Wir haben es ja immer gewusst. Man hat ja für diese, da wo das krankhaft geworden ist, für diese Angst vor Freitag, dem 13. inzwischen auch einen Fachnamen. Triskaidekaphobie heißt das dann. Nun, es gab leider nichts Aktuelleres, aber vor etwa 10 Jahren hat man eine Auswertung von Krankmeldungen vorgenommen. Irgendwie hat man sich zu der Zeit gerade mit diesem Thema beschäftigt. Dass an solchen Freitagen 3 bis 5 Mal mehr Arbeitnehmer krankgeschrieben sind als im Durchschnitt. Es gibt auch bei der Bahn keinen Waggon 13. Zum Beispiel. Allerdings zeigt er dann gleichzeitig eine Auswertung der Zürich-Versicherung, dass an Freitagen, die auf den 13. eines Monats fallen, signifikant weniger Schadensfälle zu verzeichnen sind als an anderen Freitagen im Jahr. Naja, wir könnten so weitermachen. Wir haben die Aufzählung bekommen. Hufeisen, schwarze Katzen, Schornsteinfeger, vierblättrige Kleeblätter, Klopfen auf Holz, toi, 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 was vermutlich tatsächlich von Teufel, Teufel, Teufel kommen soll. Außerdem, für Leute wie mich besonders interessant, ein Haarschnitt zu Vollmondzeiten soll vor einer Glatze schützen. Tja. Tja. Wahrscheinlich ist das ja so, dass viele dieser Dinge im Alltag vorkommen, vielleicht ja auch bei dir, aber nicht sonderlich ernst genommen werden. Hältst du dir zum Beispiel beim Gähnen die Hand vor dem Mund? Ich hoffe es, allerdings hoffe ich, dass das nur aus Höflichkeitsgründen geschieht. Es ist natürlich nicht bei jedem der Blick in den Mund eine Augenweide. Aber der Ursprung dieser Sitte ist ein handfester Abergläube. Man soll sich nämlich beim Gähnen die Hand vor den Mund halten, damit die mückenförmigen Geister nicht hineinfliegen können. Ja, wo, man weiß immer gar nicht, wo das alles herkommt. Aber das hat natürlich keiner im Kopf, wenn er das macht. Manches im Abergläuben ist ja auch einfach mangelnde Aufklärung. Da werden Dinge behauptet, die auch ohne so einen Hintergrund einfach Unfug sind. Die werden dann auch nicht wahrer, nur weil sie 100 Mal wiederholt werden. Der Mond zum Beispiel, ja, der hat ja Auswirkungen auf große Wassermassen. Allerdings die kleinen Wassermassen, die in unserem Körper vorkommen oder in Pflanzen, sind eben so in Zellen gebunden, dass der Mond darauf keine Auswirkungen hat. Ob man jetzt Pflanzen bei Vollmond züchtet oder nicht, oder die Glatze oder wie auch immer, das wird offensichtlich dann nicht so viel Auswirkungen haben. Nun gibt es aber auch einen Aberglauben, und ich will mich über diese Dinge eben gar nicht insofern lustig machen, als das nicht verständlich ist, wie es kommt, dass Menschen sich an sowas halten. Es gibt einen Aberglauben, der auch sehr ernst genommen wird, bis hin in Entscheidungen. Wir haben davon ja schon gehört. Da werden dann wichtige Entscheidungen, zum Beispiel in Liebesdingen, getroffen, nicht nach guter Überlegung und Abwägen von Für und Wider, sondern indem sich da einer von den Gestirnen leiten lässt. Horoskop und Astrologie, wir glauben das natürlich nicht. Aber es ist dann doch gut, wenn was Positives drinsteht. Diese ganzen Regeln und Gepflogenheiten bringen meiner Ansicht nach zum Ausdruck, dass wir Menschen uns Sorgen machen um uns und um unser Leben. Wir spüren das ja, dass unser Leben, der Ausgang der Dinge, unsere Gesundheit und vieles andere nicht von uns abgesichert werden können. Da kann man ja auch machen, was man will. Es passieren zwischen Himmel und Erde so viele Dinge, die wir nicht erklären, geschweige denn kontrollieren können. Und da sehnen wir uns nach Geborgenheit, nach guten Mächten, in denen wir uns bergen können, damit wir mutig und zuversichtlich leben können. Heute, morgen und an jedem Tag. Diese Sehnsucht kann auch einen Schritt weitergehen. Entschuldigung. Vielleicht kann man diese geheimnisvollen Kräfte, die für das Gelingen oder Nichtgelingen zuständig sind, ja sogar bändigen. Vielleicht kann man sie sogar nutzen. Für sich in Anspruch nehmen und auf unsere Wünsche ausrichten. Darum geht es ja zum Beispiel dann beim Besprechen. Da wird sogar der Name des dreieinigen Gottes mitunter gebraucht. Wie eine Zauberformel. Das muss natürlich richtig gemacht werden. Dann heilt die Besprecherin auch Mensch und Vieh. Geheimnisvolle Energien sollen da fließen. Und die wirken, ob ich es glaube oder nicht, sagt man. Man kann aber auch lesen und von Berichten hören oder aus Berichten hören, dass besprochene Gegenstände und Personen dem Willen desjenigen unterworfen werden sollen, der die Besprechung durchführt. Damit kommen wir also auf eine tiefere Frage, wem kann ich mich denn wirklich ausliefern? Wem kann ich eigentlich vertrauen? Empfindliche Menschen werden durch diese Dinge ja auf Dauer immer ängstlicher. Sie trauen sich kaum noch etwas zu, wenn das dann nicht nach allen Regeln der Kunst des Aberglaubens in diesem Fall ja abgesichert worden ist. Außerdem ist das Besprechen ja auch eine Form des Zauberns. Und wenn man den Namen Gottes dabei auch noch gebraucht, was oft passiert, dann wird Gott in Dienst genommen, seine Macht soll genutzt werden. Er wird nicht angerufen, gebetet wird er ja nicht, sondern es wird die göttliche Power direkt auf die kranken Gliedmaßen oder die Körperpartie gelenkt. Nur Gott lässt sich so nicht in Dienst nehmen. Das ist ja kein Geist aus der Flasche, der lebendige Gott. Den kann ich rufen und über ihn verfügen, wie ich will. Gott nicht. Gott ist Herr über Himmel und Erde. Und wer ihn nur zur Zauberformel degradiert, hat dann ein ernsthaftes Problem, denn er macht sich selbst zum Herrn und Gott zu seinem Erfüllungsgehilfen. Und da haben wir es doch vom Anfang der Bibel, das Grundproblem des Menschen überhaupt. Endlich selbst Gott sein. Endlich selbst alles im Griff haben. Es ist also eigentlich der Aufstand gegen den Schöpfer. Es ist ein Geist, ein Gegengeist. Man kann auch sagen, ein teuflischer Geist, der da wirkt. Und dabei gilt dann nicht, wie heute oft gesagt, wer heilt, hat Recht. Ja, es kann sein, dass man durch Besprechen oder andere Dinge wirklich gesund wird. Das gibt es. Ich habe das nicht nur gehört von irgendwelchen anderen, sondern auch in meiner Nähe miterleben können. Dann habe ich vielleicht keine Gürtelrose mehr oder keine Warze, keine Gicht und keine Wunde. Aber ich gerate in dunkle Abhängigkeiten. In Depressionen vielleicht, so wurde mir berichtet. In Sachen, die viel schlimmer, schädlicher und gefährlicher sind als die Krankheit, mit der ich vorher zu tun hatte. Der Aberglaube öffnet eine Tür in mir, eine Tür für alles Mögliche. Da kann es sein, dass ich die Geister, die ich rief, nicht mehr loswerde. Herr über sie werde ich sicherlich nicht. Deshalb nochmal die Frage, in wessen Hände kann ich mein Leben eigentlich legen? Wem kann ich mich denn anvertrauen? Da wird uns im Neuen Testament, im zweiten Teil der Bibel, von einer Frau berichtet, deren Geschichte sehr viel mit unserem Thema zu tun hat. Und in dieser kurzen Betrachtung sind mir drei Dinge wichtig, die diese Frau erlebt. Sie erlebt eine sinnlose Suche. Sie erlebt einen merkwürdigen Versuch. Und sie erlebt eine überraschende Erfahrung. Eine sinnlose Suche. Diese Frau wusste, wie es Menschen geht, die nicht mehr weiter wissen. Ihr Problem wird so benannt, sie hat ständigen Blutfluss. 12 Jahre lang. Die Frauen unter uns können sich das noch besser vorstellen als wir Männer, aber wir dürfen auch ruhig mal einen Versuch wagen, was das bedeutet. Wenn die Menstruation einfach nicht aufhört. Man verliert Blut, man verliert Kraft, man verliert vermutlich die Fassung und die Nerven und alles Mögliche. Medizinische Möglichkeiten waren ja damals nicht so wie heute, es gab aber auch eine Menge. Die Frau hatte inzwischen alles probiert, wir lesen vielsagend. Sie hatte unter den Ärzten viel erlitten und ihr Vermögen verloren dabei. Tja, das Geld ist weg, aber das Leiden nicht. Da haben sie an ihr rumgedoktert und schön Geld dafür kassiert. Vermutlich auch noch irgendwelche Besprecher oder sonst wer, könne man sich ja vorstellen, ohne dass ihr irgendwie geholfen wird. Was ihr blieb und was sie vielleicht mit uns gemeinsam haben könnte, ist ihre Sehnsucht nach einem anderen Leben. Ihr Wunsch, endlich heil zu werden. Möglicherweise hatte sie ja auch Schmerzen. Auf jeden Fall war sie isoliert, denn der Blutfluss galt als unrein. Niemand durfte sie berühren, sonst würde der auch unrein werden. Sie war also auch ausgeschlossen aus der Gemeinschaft mit anderen, auch aus dem Gottesdienst zum Beispiel. Nichts mit Brunch heute Morgen. Keine Umarmung, 12 Jahre lang, keinen körperlichen Kontakt. Vielleicht auch längst keine Freunde mehr. Es war peinlich. Auch ihrer Familie, möglicherweise. Nach 12 Jahren ist ja auch das Mitleid irgendwann erschöpft, selbst bei den Angehörigen. Sie ist peinlich, aber sie gibt nicht auf. Dass wir solche Berichte in der Bibel finden, macht ja deutlich, Menschen, die es schwer haben, Menschen mit bösen Erfahrungen, Menschen, die isoliert sind und enttäuscht, weil sie schon so vieles ausprobiert haben, Menschen mit einer Sehnsucht im Herzen, die zählen. Die kommen vor bei Gott. Die haben Gewicht für Gott. Sie suchte und fand nicht, was sie brauchte. 12 Jahre lang eine sinnlose Suche. Aber diese Frau gibt nicht auf. Das wird als zweites deutlich. Jesus, der Arzt der Kranken und Armen, zieht durch die Stadt. Da ist natürlich immer ein ziemlicher Auflauf. Was die Frau jetzt vorhat, erscheint wie eine uralte Form von Aberglauben. Wenn ich nur sein Gewand berühren könnte, das wird mir helfen. Dann werde ich endlich gesund. Sie muss davon gehört haben, dass Jesus ja schon anderen geholfen hat. Laufend. Bloß einmal an seinen Mantel kommen. Das muss doch reichen. Irgendwie muss ich diese Heilkräfte von Jesus anzapfen. Sie darf Jesus eigentlich gar nicht anfassen. Jeder Mensch, der sie berührt, wird unrein. Und trotzdem muss sie das probieren. Das ist ihre letzte Chance und ihre einzige. Schleicht sie sich verschämt und unauffällig von hinten an ihn heran. Sie will nicht in die Sprechstunde, sie will auch keine persönliche Beratung. Nein, nur einen Funken von seiner Macht nutzen. Wie Aberglaube eigentlich. Aber die Dame muss wohl davon ausgegangen sein, dass sie es mit einem besonderen Menschen zu tun hat. Er hat sich ja sonst auch nicht gescheut, die Unreinen anzufassen. Kontakt mit denen zu haben, die keiner will. Leute heil zu machen, denen keiner helfen konnte. Und die auch keiner wollte. Also ist der Frau neben ihrem Aberglauben auch irgendwie ein gewisses Zutrauen zu Jesus zu entdecken. Dieser Mann ist ihre Chance. Wenn du doch diesen Eindruck mit nach Hause nehmen würdest. Das wünschen wir uns für dich. Dass du von Jesus hörst und ahnst, hier könnte die Chance meines Lebens auf mich warten. Jesus ist einer, der ein offenes Ohr für meine Geschichte hat. Und ein Herz für meine Enttäuschungen und für meine Nöte. Und er hat die Möglichkeit, wirklich zu helfen. Der ist nicht bloß eine gesichtslose, anonyme Macht, bei der ich mir abhole, was ich haben will. In der Bibel wird behauptet, dass er der Retter der Welt ist. Ein Heiland, einer der Heil macht, der den Hunger und den Durst unserer Seele stillt und immer mehr gibt, als wir Menschen erwarten und uns vorgestellt haben. Er hat sogar sein Leben für uns Menschen eingesetzt, als er an einem Kreuz auf dem Berg Golgatha starb. Nicht die Unreinheit dieser Frau springt auf ihn über, sondern die Reinheit von ihm springt auf die Frau über. Das ist das, was wir entdecken. Wenn du doch die Sehnsucht bekommen könntest, dich ihm zu nähern. Und wenn das nur so ein bisschen heimlich von hinten ist. Und den Versuch unternehmen, ob bei Jesus nicht doch die Antwort auf deine Fragen gefunden wird. Diese Frau hier unternimmt diesen merkwürdigen Versuch. Dieser Versuch ist so, dass er würdig ist, dass man sich ihn merkt. Und so wühlt sich diese Frau durch, drängelt sich hier und dort vorbei, schleicht sich von hinten heran. Keiner merkt, wer es ist, sonst müssten ja alle zur Seite gehen. Und dann berührt sie den Mantel von Jesus. Und das wird immer so schön nüchtern berichtet in der Bibel. Und das Unfassbare passiert. In dem Moment, von einer Sekunde auf die andere, hört der Blutfluss auf. Und sie merkt das. Sie ist am Ziel ihrer Träume. Die wird frei von ihrer Last, diese Frau. Die Fesseln fallen ab und sie hört innerlich den Stein vom Herzen plumpsen. Das ist bis heute so. Das kann ich behaupten. Wer sich in die Nähe von Jesus wagt, dem wird geholfen. Dann passiert allerdings noch etwas, womit die Frau nicht gerechnet hat. Eine überraschende Erfahrung. Wäre dieser Bericht eine Geschichte des Aberglaubens, das er vorher versucht, ein bisschen zu schildern, dann wäre sie jetzt zu Ende. Energie wurde angezapft, heilende Ströme sind geflossen, das Problem ist gelöst, aus und Ende. Wie gerne hätte die Frau sich jetzt wieder fortgeschlichen, klammheimlich, wie sie gekommen ist. Aber der Bericht ist nicht zu Ende. Jesus merkt nämlich, was passiert ist. Und er fragt, nicht mal seine Freunde kapieren, warum der jetzt diese Frage stellt. Es ist so ein Gedrängel gewesen. Ja, wer hat mich berührt? Was für eine blöde Frage. Wer hat mich berührt, fragt Jesus. Warum fragt er das eigentlich? Wahrscheinlich will er die Frau zur Rechenschaft ziehen. Die hat ihn ja gar nicht anfassen dürfen. Oder er wollte ihren Aberglauben ja gar nicht unterstützen. Vielleicht will er auch sein Honorar. Wenigstens könnte man mal Danke sagen. Offensichtlich nicht. Deshalb spricht Jesus sie an. Sondern er sucht den persönlichen Kontakt. Hier geht das gar nicht um energetische Strömungen, sondern um
heilsame Beziehung.
Und so meldet sich die Frau zitternd zu Wort und legt ein Geständnis ab. Sie kann sich gar nicht erstmal in Ruhe freuen, die ist tief erschüttert. Das ist ja gar nicht irgendein Wunderheiler, bei dem man sich abholt, was man haben will. Das hier, dieser Jesus, ist Gott selbst. Und jetzt macht sie das eine, was nun zu machen ist. Sie weiß, wie die Verhältnisse sind. Macht sich jetzt nicht selber zur Herrin und ihm zum Erfüllungsgehilfen, sondern sie wirft sich vor Jesus zu Boden. Das ist die Geste der Anbetung, der Auslieferung. Sie liefert sich Jesus aus und vertraut sich ihm an. Die ganze Wahrheit, sagt sie ihm. Die ganze Wahrheit ihres schweren Lebens fließt jetzt aus ihr heraus. Fast so wie vorher das Blut. So war das, Jesus. Und so kam ich hierher und deshalb bin ich gekommen. Und so habe ich es versucht. Und was macht Jesus? Der hebt sie aus dem Staub und spricht mit ihr. Jetzt ist das nicht mehr Aberglaube nur. Und Jesus redet sie an. Du glaubst. Du glaubst. Und das macht dich heil. Gesund sollst du sein. Gesund und heil. Meine Tochter, sagt er, du Kind Gottes. Was sie sich vorher eigenmächtig nehmen wollte, das gibt er ihr von sich aus. Das wäre ihm auch nicht aus Versehen so passiert. Er sagt nicht Nein zu ihr, er sagt Ja. Ja, sei gesund. Ja, geh hin in Frieden. Du bist heil, ganz heil, nicht nur ein bisschen gesund. Jetzt ist es eine Geschichte des Glaubens plötzlich, nicht mehr des Aberglaubens. Denn Geschichten des Glaubens führen immer dazu, dass Menschen viel mehr empfangen, als sie erwartet haben. Nicht nur Heilung, sagt Jesus. Nein, ein neues Leben. Du bist jetzt nicht mehr Opfer deiner Lebensumstände. Diese Frau entdeckt, ich bin von Gott angesehen. Und Jesus sagt, meine Tochter zu mir. Ich habe mich Jesus anvertraut. Mein Leben liegt nicht mehr in der Hand dunkler, ungewisser Mächte. Es ist geborgen bei Gott. Was ich jetzt erlebe, gilt auch in Zukunft. Worüber ich mir Sorgen mache, was mich freut, was mich bewegt und was ich bewegen möchte, was ich mir wünsche und was mir Angst macht, das ist bei Gott gut aufgehoben. Das ist das Größte, was es gibt, was einem passieren kann. Es ist so groß, dass es viel besser ist, bei Gott geborgen zu sein, selbst wenn man krank bleibt, als im Trüben zu fischen, als vielleicht körperlich Heilung zu haben, aber an der eigenen Seele Schaden zu leiden. Und wir hier in der Gemeinschaft, in der evangelischen Kirche, wir glauben, dass Jesus niemanden verachtet, der sich sorgt und nach Geborgenheit sehnt. Er verachtet dich nicht, wenn du Heil im Aberglauben gesucht hast. Er verspottet dich auch nicht, wenn du nach irgendwelchen heilenden Kräften Ausschau gehalten hast. Aber jetzt ruft er dich zu sich. Komm in meine Nähe. Das ist heute Morgen seine Einladung. Komm zu mir. Mit allem, was dir das Leben schwer gemacht hat oder schwer macht. Komm zu mir, jetzt kannst du aufhören mit diesem Aberglauben, der dich nur in Zwänge steckt. Lass dich nicht noch weiter vom Leben wegführen, komm zu mir. In der Nähe Jesu wird es besser mit dir. Wie auch immer Jesus dir hilft, auf jeden Fall wirst du in seiner Nähe eines wissen. Ich bin Gottes Eigentum und Jesus sagt, meine Tochter und mein Sohn zu mir. Ich bin vor einigen Jahren, das meine ich schon mal erwähnt, mal durch den Kurpark in mein Büro gegangen. Da kamen mir drei Damen entgegen, die älter waren als ich. Plötzlich tropfte es platsch voll auf meinen Kopf. Ja, ich fühlte danach, genau, es war auch so, jawohl, da hat dir eine Möwe schön auf den Kopf gemacht. Eine der Damen, die mir in dem Moment gerade dann, die so, wir kreuzen und gerade die Wege kreuzen sich gerade, da sagt sie, na, da haben Sie jetzt ja Glück. Ich kannte diese Verbindung bisher noch gar nicht von Vogelschiss, ich fand das erstmal ziemlich Pech, was ich da hatte. Ich konnte mir dann aber vorstellen, was sie meinte. Und dann sagte ich in etwa so, ich weiß nicht mehr den Wortlaut, was ich Ihnen gesagt habe, aber ach, wissen Sie, sowas brauche ich gar nicht. Ich kenne Jesus Christus und der sorgt für mich. Mit dem habe ich es immer gut, ob ich nun gerade Glück habe oder nicht. Wem kannst du vertrauen, dass es gut mit dir wird? Gott hat sich in Jesus Christus mit Haut und Haaren schon lange für dich eingesetzt. Wer sein Vertrauen auf ihn setzt, ist in besten Händen. Das ist gewiss, deshalb sage ich Amen.